Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Angela Merkel bleibt deutsche Kanzlerin, aber trotzdem ist seit den gestrigen Parlamentswahlen in unserem Nachbarland vieles anders. Die großen Volksparteien CDU und vor allem die SPD haben Wählerinnen und Wähler verloren. Gewonnen haben die kleinen Parteien, allen voran die FDP von Guido Westerwelle, die die Sozialdemokraten aus der Regierung gekippt hat. Einer, der das Schrumpfen der großen Volksparteien nicht erst seit gestern beobachtet, ist der Journalist und Buchautor Heribert Prantl. Er leitet das Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung in München. Susan Brunner hat mit ihm gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Bis gestern galt ihr Geburtsjahr, nämlich 1953, für die SPD als das schlechteste Wahlergebnis. Nun ist es noch schlechter gekommen. Für Sie persönlich, Heribert Prantl, wie historisch ist das?
Ja, es ist schon historisch. Man denkt in großen Dimensionen. Man erinnert sich erst mal daran, wie war es vor 11 Jahren, als Gerhard Schröder mit Rot-Grün die Wahl gewonnen hat. Man denkt an die Triumphe, an das triumphale Auftreten der SPD damals und stellt sich vor, sieht vor sich, wie kümmerlich das Auftreten ist, wie bedrückt das Auftreten ist und stellt fest, mein Gott, was ist aus dieser Sozialdemokratie in den 11 Jahren geworden? Und dann denkt man weiter zurück, man denkt an Willy Brandt, man denkt an die ganz alten Sozialdemokraten und stellt fest, so am Boden lag die Sozialdemokratie nach dem Krieg noch nie. Und dann denkt man, die Sozialdemokratie ist ja uralt, fast 150 Jahre alt, denkt zurück an die ganz alten Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg, als es auch, als sich die Sozialdemokratie gespalten hatte in verschiedene sozialistische und sozialdemokratische Teile. Etwa so weit ist die SPD wieder wie damals. Also man muss den großen Bogen schlagen, um Vergleichskonstellationen zu finden.
Ich möchte nachher noch auf die SPD und die Gründe für diese Wahlniederlage eingehen, Heribert Prantl. Was noch bitterer ist für die SPD, der Wahlsieger heißt eigentlich, es ist die neoliberale FDP und das nach dem Zusammenbruch eigentlich des Neoliberalismus. Also hier in der Schweiz gibt es das Bild, Deutschland hat ja so viele Arbeitslose, weshalb wählen die denn FDP? Was ist mit den Deutschen los?
Also es ist wirklich ein Paradoxon. Westerwelle war immer der mehr Markt, weniger Steuern gepredigt hat, der das gepredigt hat, was eigentlich der Kern des neoliberalen Programms ist. Dass er zu Zeiten, den großen Zeiten des Neoliberalismus, nicht an die Macht kam und jetzt nach der Entlarvung dieses Neoliberalismus an die Macht kommt, ist schon etwas wirklich Paradoxes. Es gibt eine Erklärung. Er hat die Tonlage geändert. Guido Westerwelle und seine FDP, die früher für die große Wirtschaft eintraten, haben im Wahlkampf geworben um den Mittelstand. Und Westerwelle hat das Kunststück fertiggebracht, dass in einem Satz 5 oder 6 Mal das Wort Mittelstand vorkam. Und zwar so, dass Mittelstand nicht nur die gut situierten und die Arrivierten waren, sondern es war jeder Mittelstand, der nur ein paar Euro auf dem Konto hatte. Wer 20.000 Euro auf dem Konto hatte, war in Westerwelles Kampagne schon Mittelstand. Und er hat es auf die Art und Weise verstanden, sich quasi zur Volkspartei zu machen. Den Ruch der Klientelpartei, der Partei der Besserverdienenden, der Vermögenden, der oberen 10.000 loszuwerden und das Gefühl zu erwecken, hier ist eine Partei, die ist für alle Sparer da, für alle, die ein bisschen was auf der Seite haben. Und diese Werbung hat offensichtlich gut geklappt. Auch der kleine Sparer hat, wie die Wanderungsbewegungen zeigen, die Wählerwanderungsbewegungen FDP gewählt.
Also ein Wort gebrauchen und wie man das braucht, eine Tonlage ändern, kann schon sehr viel verändern, Heribert Prantl. Jetzt, die Kanzlerin selbst, Angela Merkel, sie bleibt Kanzlerin, ist ja bei über 60% der deutschen Bevölkerung beliebt. Reaktionen auf der Straße, in den Cafés, jetzt am Tag nach den Wahlen, sind die deshalb auch eher positiv?
Nun ja, die Reaktionen sind positiv, aber es ist nicht euphorisch. Es gab keine Autokorsos gestern. Und auch das,
also kein Hupen für Angie oder so?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt, ich würde es mal so sagen, es gibt gehobene Gleichgültigkeit. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Zustimmungswerte für Angela Merkel etwas Euphorisches hätten und etwas sehr emotional Aufgeladenes. Sie stößt auf viel Sympathie, aber wir haben ja auch trotz der Niederlage, der krachenden Niederlage von Steinmeier und der SPD vor 2 Wochen beim Fernsehduell gezeigt, zwischen Steinmeier und Merkel, dass es nicht viel braucht, um Angela Merkel vom Sockel zu heben. Da haben ja die Leute gesagt, nun ja, der Steinmeier war doch auch ganz gut, eigentlich war er noch besser. Das heißt, es braucht nicht viel, um die Sympathien auch neben ihr kräftig wachsen zu lassen. Ihr Fundament an Zustimmung ist nicht so gewaltig, wie es die Statistik sagen könnte. Es gibt Zustimmung, aber sie ist nicht prunkvoller und emphatischer Art.
Herr Ribbeck-Prantl, ich möchte auf die Verlierer des gestrigen Tages eingehen. Wer hat der SPD den Rücken gekehrt und warum?
Das ist eine große Tragik. Die klassischen Sozialdemokraten haben die SPD verlassen. Die Klientel, die immer die Treue gehalten hat, ist weggeblieben. Das sind die kleinen Leute, das sind die Arbeiter, das sind die Geringverdiener, das sind die Arbeitslosen. Die Bevölkerungsgruppe, die klassischerweise die Klientel der SPD war, die sind zur Linken gegangen, soweit sie sehr verzweifelt, sehr konsterniert waren. Es könnten manche zur CDU gegangen sein. Die SPD ist nicht mehr in der Lage, die ärmere, die schwächeren Teil der Bevölkerung zu halten. Sie ist nicht mehr in der Lage, mit ihrer Kernbotschaft soziale Gerechtigkeit zu werben. Es ist tatsächlich eine Tragik. Diese Tragik begann schon vor langer Zeit, vor etwa 20, 25 Jahren. Seitdem nimmt die Mitgliederzahl der Sozialdemokratie rapide ab. Und dann gibt es natürlich den großen Mühlstein am Halse. Und das ist die Agenda 2010 und das sind die Hartz-IV-Reformen unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder. Also die sozial einschneidenden Maßnahmen, die klassische Klientel der SPD bis heute dieser SPD ankreidet und nicht vergisst. Das ist wie eine Erbkrankheit, wie eine furchtbare Erbkrankheit, an der die SPD leidet und die sie bisher nicht losgeworden ist.
Also es ist ja auch Rentenalter 67 war auch und jetzt war sie auch in diese Koalition eingebunden. Noch 7% Arbeiter, habe ich irgendwo gelesen, hat die SPD noch. Liegt denn auch daran, es ist auch eine Partei der älteren Herren? Man hat so das Gefühl, die wissen gar nicht recht, wohin sie wollen.
Nun ja, auch die CDU leidet an Überalterung. Das ist eine Schwierigkeit der sogenannten Volksparteien in toto. Aber man hat schon das Gefühl, weil sie die Rente mit 67 ansprechen, dass hier die Sozialdemokraten das Grundgefühl ihrer Wähler verloren haben. Auch die Gewerkschaften, die ja lange Zeit doch an der Seite der Sozialdemokratie standen und manchmal so etwas wie ihr politischer Arm waren in den Betrieben, auch die haben sich distanziert, mit völligem Unverständnis reagiert auf die Forderung, die ja auf den Parteivorsitzenden der SPD, auf Franz Müntefering, zurückgeht. All diese Dinge, Rente mit 67, Hartz IV und die Art und Weise der Umsetzung, die Dinge fallen ja herunter wie die Guillotine, sie sind nicht vorbereitet. Zack, bumm, fällt ein solches Ding von oben, von der Politik nach unten, auf die Wählerschaft und auf die Bevölkerung. Hier herrscht Entsetzen innerhalb der ursprünglich noch geneigten Wählerschaft und innerhalb der geneigten Gewerkschaften.
Noch mehr Entsetzen muss es geben bei der SPD. Die Linke, die hat nur circa 10% weniger Stimmen als die SPD. War die SPD mit den Linken so arrogant, hat sie sie unterschätzt?
Nun ja, hier gibt es die Uralt- oder die Altanimositäten gegenüber den Personen, vor allem gegenüber Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine, der frühere SPD-Vorsitzende, der im massiven Streit mit Gerhard Schröder, damals mit Kanzler Gerhard Schröder, von allen Ämtern zurückgetreten ist, später aus der SPD ausgeschieden ist und jetzt der Kopf dieser Linkspartei ist. Da spielen so viele persönliche Zerwürfnisse eine Rolle, dass es die SPD bisher nicht geschafft hat, ein vernünftiges Verhältnis zur Linkspartei zu finden. Das spielt sicherlich eine Rolle, wenn Sie die 10%, die Prozente jetzt der Linkspartei zu der SPD addieren, haben Sie die alten SPD-Werte. Die Wählerschaft stammt aus der klassischen SPD-Wählerschaft, die hier die Linkspartei gewählt hat. Das zeigt schon, was hier los ist und dass die Sozialdemokratie hier einen Kern verloren hat an die Linken. Ich denke, in der Opposition werden sie wieder einen Modus Vivendi finden müssen zueinander, werden sich einander annähern und dann wird auch das bisherige Tabu, es gibt auf der Bundesebene keine Bündnisse, allmählich brechen und von dieser Verbindung aus wird, wenn die SPD Glück hat, sie allmählich wieder an die Macht herankommen.
Also nicht unbedingt die SPD vor dem Ende ihrer Geschichte, wie wir sie kannten, so hat der Spiegel geschrieben?
Nein, das glaube ich nicht. Die Sozialdemokratie hat in ihrer langen Geschichte schon viele Tiefpunkte überwunden. Ich glaube auch nicht, dass sie völlig entleert ist von aller Tradition und von allen Sympathien. Sie ist in tiefer Irritation, die wesentlich zurückgeht auf Gerhard Schröder und auf die Hartz-IV-Reformen. Ich denke, sie wird sich wieder aufrappeln und dann gemeinsam mit den Linken wieder zu einer Stärke kommen, die Regierbarkeit und die Regierungsfähigkeit darstellt.
Aber das heißt auch, wenn ich jetzt so ein bisschen vorwärts blicke, die SPD wird vor allem auch mit sich selbst beschäftigt sein oder die Linke überhaupt?
Sie wird mit sich selbst beschäftigt sein und das ist auch notwendig. Eigentlich hätte die SPD, glaube ich, schon vor ein paar Jahren in die Opposition gehen müssen. Die Regierungszeit mit Angela Merkel war eigentlich eine Falle für die SPD. Die SPD hat weiter regiert, die Macht war ja wichtig, aber sie ist dabei programmatisch verkommen. Sie hätte schon vor ein paar Jahren Opposition gebraucht, um wieder zu sich selbst zu finden. Jetzt hat sie auch wegen des Weiterregierens eine krachende Niederlage erlitten. Vielleicht ist das Positive an diesem Wahlkampf, der so schrecklich für die SPD geändert hat, dass sie in diesem Wahlkampf eine neue Führungsfigur gewonnen hat. Frank-Walter Steinmeier hat Sympathien gewonnen. Man hat auch gestern gemerkt in dieser entsetzlichen Niederlage, dass die Partei zu ihm hält, dass er nicht eine Figur ist, die geopfert werden muss. Und die SPD tut auch ganz gut daran. Sie steht auch deswegen so relativ schlecht da, weil sie seit den Zeiten von Helmut Kohl, seit Helmut Kohl die sozialliberale Regierung abgelöst hat, einen Vorsitzendenverschleiß gehabt hat, der ungeheuerlich ist. Die Parteivorsitzenden haben am laufenden Band gewechselt. Zur Wiedererholung der SPD wäre wichtig, dass an der Spitze personelle Kontinuität eintritt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit Frank-Walter Steinmeier funktioniert und dass er jetzt so etwas wie seine Gesellenprobe als künftiger sozialdemokratischer Führer in Deutschland abgegeben hat.
Es gibt noch andere Verlierer, Herbert Prantl. Verloren hat nämlich auch die CDU. Warum eigentlich? Wer lief ihr davon?
Nun ja, hier zeigt sich jetzt, glaube ich, die Krise, die die Volksparteien allgemein haben. Von der Krise der Volkspartei SPD spricht man nun seit vielen Jahren. Hinter der Schwäche der SPD hat sich lange Zeit die CDU verstecken können. Man hat immer darauf verwiesen, mein Gott, bei den anderen ist es ja noch viel, viel schlimmer. Jetzt geht es bei der SPD nicht mehr schlimmer. Jetzt zeigt sich auch, dass es bei der CDU bröckelt und bröselt. Auch hier sind die Bindungen an die Milieus verloren gegangen. Das kirchliche Milieu, immer ein zuverlässiger Anker für die CDU und für die CSU, ist porös geworden, ist nicht mehr fix. Die gesellschaftlichen Gruppierungen, früher sehr festgefügt, sind aufgebrochen. Auch hier werden die Milieus schwächer. Das zeigt sich jetzt ganz deutlich, hat sich bei der letzten Wahl schon gezeigt. Und die CDU sucht ja immer wieder nach neuem Halt. Und die Frage ist, kann Angela Merkel diesen Halt geben, inhaltlich, programmatisch oder, wenn Sie so wollen, ideologisch? Und sie kann es nicht, weil ihre Beliebtheit in der Bevölkerung, von der wir eingangs sprachen, hängt ja gerade damit zusammen, dass sie eigentlich sehr wenig festgelegt ist, dass sie sehr wenig klares Profil zeigt. Man hat etwas despektierlich gesagt, sie spiele die Mutti der Nation, hat also Verständnis für alles, legt sich aber nicht konkret fest. Bereitet der CDU im Inneren gewisse Schwierigkeiten, weil ihr der programmatische Kern fehlt. Das wird zu Streitigkeiten führen, jetzt in der neuen Koalition, weil doch Bestrebungen da sein werden, Frau Merkel genauer festlegen zu wollen. In erster Linie in Richtung auf einen sehr wirtschaftsfreundlichen, noch viel wirtschaftsfreundlicheren Kurs als bisher. Und dann kommt Angela Merkel in Schwierigkeiten. Entweder sie gibt ihre bisherige eher präsidiale Rolle auf, die bei manchen auch Mutti-Rolle heißt, dann gewinnt sie vielleicht in der Partei, aber sie wird ihren Rückhalt in der Bevölkerung stärker verlieren.
Haben Sie denn das Gefühl, Herr Ribert-Prantl, Sie haben erst vor etwa 2 Wochen, haben Sie die Kanzlerin persönlich interviewt. Hatten Sie denn den Eindruck, sie sei glücklich über die Aussicht mit einem Regierung mit der FDP, oder hätte sie vielleicht gerne mit Herrn Steinmeier weitergemacht? Die zwei wirken ja auch ein bisschen wie ein altes, gut eingespieltes Ehepaar mit halt allen Unterschieden.
Das ist sehr richtig. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, eigentlich wäre ihr eine Koalition mit der SPD, mit Steinmeier und Steinbrück sehr viel lieber. Das sind die Menschen, die sie kennt, mit denen sie ein gutes Auskommen hatte. Sie duzt sich zwar mit Guido Westerwelle seit vielen Jahren, aber ich glaube, sie fühlt zu Recht, dass es hier viel schwieriger wird. Guido Westerwelle ist ein unglaublich ehrgeiziger, machtgieriger, vielleicht auch im Umgang komplizierter und schwierigerer Politiker, als es ihre bisherigen Partner waren. Und bisher, das kommt hinzu, konnte sie sich ganz gut hinter der Sozialdemokratie verstecken. Sie konnte sagen, na gut, ich wollte es eigentlich anders, aber die Sozialdemokratie wollte bei den Mindestlöhnen anders, wollte in verschiedenen Fragen der Politik anders, ich konnte nichts machen. Das wird künftig nicht mehr ganz so einfach sein. Ich denke, es ist im persönlichen Umfeld schwieriger für sie und es ist auch im politischen schwieriger.
Und sie wird auch nach rechts rücken müssen. Also schon gestern da war noch nicht mal alles ausgezehrt, da kamen die Wirtschaftsverbände und sagten, sie verlangten jetzt Reformen. Heute heißt es ganz klar, die Steuererleichterung, dieses Versprechen werde eingehalten. Also sie wird Positionen ändern müssen.
All die Dinge konnte sie bisher unter Hinweis auf die SPD abblocken. Jetzt ist diese Ausrede nicht mehr da. Jetzt muss sie sich tatsächlich positionieren und das wird ja große Schwierigkeiten machen. Sie will eigentlich innerlich nicht, habe ich das Gefühl, wenn ich mit ihr rede, sie will überhaupt nicht in die Richtung einer eisernen Lady gehen, irgendwie etwas Thatcher-ähnliches an sich haben. Aber genau das ist die Richtung, in die sie gedrängt wird. Es wird schwierig für sie. Die goldenen Zeiten der Angela Merkel sind wirklich vorbei.
Die SPD, Linke, Grüne, was gibt das für eine Opposition, Herr Ribert-Prantl?
Nun ja, da wird erstmal wird jeder ganz laut schreien und wird jeder Oppositionsführer sein wollen. Trotz der geringen Prozentzahlen, 23%, ist es immer noch die Sozialdemokratie. Deren Hauptaufgabe, glaube ich, wird sein, sich neu aufzustellen, in neue innere Kraft zu finden und ihr Verhältnis zu den Linken zu klären. Die Grünen werden sehr viel massiver als bisher die Ökologie, das Grüne betonen. Und es wird wieder Lager geben in Deutschland. Die Langeweile, über die man im deutschen Wahlkampf geklagt hat, die ist nun wirklich vorbei. Das hatte mit der Großen Koalition zu tun, mit der Sanftheit, in der man in der Großen Koalition miteinander umging. Nun stehen sich die Antipoden wieder gegenüber. Hier Regierung, rechtsliberal, und hier eine addiert doch sehr starke Linke in der Opposition. Hier wird es Konfrontationen geben, es wird Demonstrationen geben. Denken Sie daran, dass beispielsweise die FDP den Kündigungsschutz reduzieren will, dass sie die Bundesagentur für Arbeit abschaffen will. Viele Dinge, die für die SPD und vor allem für die Gewerkschaften Grausamkeiten darstellen. Die Gewerkschaften sind in den vergangenen Jahren noch nur relativ verhalten auf die Straße gegangen. Das wird sich massiv ändern. Das soziale Klima, das gesellschaftspolitische Klima in Deutschland wird aufgeheizter werden. Die Politik wird konfrontativer sein. Die Reibungspunkte zwischen Opposition und Regierung werden massiv sein und auch auf die Straße getragen.
Sie klingen jetzt nicht gerade, wie wenn weniger Langeweile in der Politik Grund zur Freude wäre.
Es geht letztendlich darum, bei allen Konflikten, und ich glaube schon, dass Konflikte notwendig sind. Mir ist die Wahlbeteiligung diesmal viel zu niedrig. Sie war noch nie so niedrig in der Geschichte der Bundesrepublik. Das liegt auch daran, dass die Menschen nicht gepackt sind von Politik, dass sie sagen, ist ja eh gleichgültig. Die werden in den nächsten Jahren merken, dass es nicht gleichgültig ist. Auch in einer Zeit, in der gespart werden muss und in der Schulden abgebaut werden müssen. Die letzte Regierung hat wegen der Konjunkturpakete Neuschulden aufgehäuft von 100 Milliarden Euro. Und es ist schon entscheidend, wie man damit umgeht. Die FDP vertritt eine Politik der Steuersenkung im Vertrauen darauf, dass dann schon der Aufschwung einsetzen wird. Andere werden sagen, wir müssen sparen, und dann hängt es davon ab, wo spart man? Spart man im sozialen Bereich, spart man bei der Kultur? Es ist eine ungeheure Menge von Konfliktstoff. Und es wird die Bevölkerung erregen. Ich wünsche mir nur, dass über all diese Erregung, die ich für wichtig und notwendig halte, weil über politische Inhalte und politische Richtungen gestritten werden muss, der soziale Friede nicht verloren geht. Deutschland war in den vergangenen Jahrzehnten deswegen stark, weil starke Gewerkschaften den sozialen Frieden moderiert haben. Da sehe ich mit den neuen Konstellationen durchaus gewisse Gefahren.
Und trotzdem, die Bevölkerung ist offenbar dieses, oder mindestens ein Teil der Bevölkerung, eine Mehrheit, ist dieses Risiko auch eingegangen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die FDP. Also es war ja eigentlich diese Finanzkrise, die den Erdball erschüttert hat. Und trotzdem hat es Westerwelle geschafft, die irgendwie auszublenden. Sie haben mal von Tonfall geredet, von dass er Mittelklasse gebraucht hat. Aber dass das überhaupt kein Argument war gegen die FDP, scheint schon sonderbar.
Es ist sonderbar. Westerwelle hat sich schlichtweg von dieser ganzen Banken- und Wirtschaftskrise, von diesem globalen Crash überhaupt nicht irritieren lassen. Er hat so getan, als habe die Wirtschaftskrise gar nichts zu tun mit der FDP und mit ihren, ich fasse mal zusammen, neoliberalen Lehren. Westerwelle ist schlicht bei seinen Kernaussagen geblieben, die er immer gemacht hat. Und vielleicht hat das die Leute schlichtweg beeindruckt. Und vielleicht spielt eines eine Rolle, man hat weniger den großen ideologischen Über- oder Unterbau gesehen, sondern die Tatsache, da ist einer, der sagt, ihr zahlt zu viel Steuern und wir wollen die Steuern reduzieren. Und da gibt es durchaus große Bevölkerungsgruppen, die Ärzte, der Mittelstand, die sagen, da hat die FDP ja recht. Und man war deswegen zugeneigt. Ich glaube, man hat jetzt beim Wahlkampf und bei der Wahl, mit Ausnahme der Linken, die es sehr stark thematisiert hat, den ganzen Bereich Wirtschaftskrise, Bankencrash und alles, was dazugehört, ziemlich ausgeklammert. Und das konnte ausgeklammert werden, weil die Wählerinnen und Wähler, die Bevölkerung, die Auswirkungen dieser Krise noch nicht richtig gespürt haben. Die Auswirkungen werden sie erst dann spüren, wenn tatsächlich massiv gespart werden muss. Wenn es darum geht, wie baue ich die Schulden wieder ab? Wie gehe ich mit diesen 100 Milliarden um? Wenn also tatsächlich eingegriffen wird dadurch, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, in den Kindergärten die Gebühren massiv steigen, weil die Kommunen es nicht mehr finanzieren können und es nicht mehr ohne Beitrag abgeht und nur noch mit wesentlich höheren Beiträgen als bisher, dann glaube ich, wird der große Aufschrei kommen, weil es viele solcher Punkte geben wird, in dem den Bürgern in den Geldbeutel gefasst wird.
Noch etwas, was vielleicht von hier aus, von der Schweiz, nicht ganz einfach zu verstehen ist. Man redet die ganze Zeit von Koalitionsverhandlungen, FDP, CDU. Sind die überhaupt noch nötig, wenn es eh klar wird, dass die Regierung schwarz-gelb wird?
Dieses ist zwar klar im Ergebnis, aber mit welchen Details man in die Legislaturperiode geht, das ist durchaus noch heftig umstritten. Nun mag man sich im Bereich Wirtschaft, Steuern relativ schnell einigen, da liegen vielleicht die Positionen soweit nicht auseinander, aber ganz gewaltiger Streit besteht in allen Fragen der inneren Sicherheit. In den Fragen der inneren Sicherheit vertreten ja die Liberalen die Bürgerrechte und auf der Seite der CDU finden sie einen sicherheitspolitischen Hardliner wie den Innenminister Wolfgang Schäuble. Erst wenige Tage vor der Bundestagswahl gab es ganz gewaltige Aufregung über ein Papier aus dem Bundesinnenministerium, das darauf hinauslief. Es hieß schon Verhandlungspapier für die Koalitionsgespräche, dem Verfassungsschutz, also dem Inlandsgeheimdienst, Polizeiaufgaben zu übertragen, in noch viel stärkerem Maße als bisher. Also letztendlich den Verfassungsschutz zu einer Art Polizei zu machen. Der Aufschrei gerade bei der FDP war ganz, ganz laut und die frühere Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, die wohl auch die neue Justizministerin werden wird, sagte, mit mir nie und nimmer, diese Positionen sind nicht verhandelbar. Und da wird sehr spannend sein, wie zwei völlig unverträgliche Denksysteme zueinander kommen. Mir ist in dem Bereich so der bekannte Karlauer eingefallen, wie paaren sich die Stachelschweine? Und die Antwort heißt da bekanntlich ganz, ganz vorsichtig. Und so ähnlich wird es bei den Koalitionsverhandlungen in diesem Bereich sein. Man weiß eigentlich nicht so recht, wo hier die gemeinsame Schnittmenge liegen soll. Es gibt sie eigentlich nicht und da wird viel vom Verhandlungsgeschick der Liberalen abhängen, wie viel sie hier von ihren bürgerrechtlichen Vorstellungen durchsetzen können.
Da kann man ja gespannt sein, Heribert Prantl. Noch ganz zum Schluss, für die Schweiz ist von Interesse. Was passiert jetzt mit Peer Steinbrück?
Nun ja, Steinbrück ist nicht mehr lang Minister, ein paar Tage noch. Die forschen Sprüche, die die Schweiz ertragen musste, werden dann vielleicht einige Zeit verstummen. Aber ich denke, Sie werden Herrn Steinbrück wiederhören. Ich denke, als Kommissar aus Brüssel. Das sind die Gerüchte, die schon vor der Bundestagswahl allmählich auftauchten. Die Kanzlerin scheint geneigt zu sein. Sie hat ja Herrn Steinbrück sehr geschätzt. Mit einem solchen Revirement. Ich glaube, hier wird es zu einigen Personalverschiebungen auf hoher Ebene kommen, die dazu führen werden, dass wir künftig Herrn Steinbrück als Kommissar in Brüssel erleben werden.
Also die Indianer können sich weiterhin fürchten. Heribert Prantl, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Heribert Prantl war Gast im Tagesgespräch bei Susan Brunner am Tag nach den deutschen Wahlen. Heribert Prantl leitet die Innenpolitikredaktion der Süddeutschen Zeitung in München.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.